Achterbahn-Podcast, schon wieder. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge 1912.
Neben Steil bergauf.
Lukas.
Ja, moin, Tobi.
Ja, und neben Lukas, Tobi, genau.
Moin, liebe Hörerinnen und
heute,
Hörer, kann auch mal wieder sagen.
Heute gibt es mal wieder einen Sieg, einen Unentschieden und eine Niederlage in diesem wundervollen
zwei
Podcast. Zwei Niederlagen. Okay. Ja, also ich hätte es begrenzt, aber der Niederlagen, das sind wir hier gewohnt in dieser Saison. Da können wir mit ballern.
Ja. Los geht's. Ja, genau. Den Sieg haben wir beide nicht im Stadion gesehen. Auswärtssieg in Norderstedt.
Ich stand da auf dem Drachenfels. Mhm. Ne? Also weißt du, ich bin extra angereist letzte Woche aus London, um mit dir diesen Podcast zu machen, um am nächsten Tag in den Siegkreis zu fahren. Ja, also die Urlaubssaison ist vorbei, jetzt darf ich wieder arbeiten. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel besser ist, aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder hier.
Du bist einfach ein Kosmopolit.
Ich bin, ja, genau. Beides.
Ja. Ja, Norderstedt Sieg besprechen wir. Beide halt nur Highlights und ich noch ein bisschen mehr so im Real Life gesehen.
Ja, so ein bisschen. So ein paar Szenen habe ich auch gesehen,
okay, aber sehr
halt,
gut.
Halt auch sehr wenig.
Die zweite hat zu Hause gegen Atlas verloren. Atlas Delmenhorst. Die U17 habe ich noch gesehen. Jetzt zum ersten Mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Saison hat 5-2 verloren gegen den HFC. Den Halleschen FC. Genau. Und die Frauen haben in Gütersloh 1-1 gespielt und gewonnen quasi auch.
Ja, am grünen Tisch.
Ja, liebgewonnene Tradition, dass uns in also Bayern.
Also 2 Siege, 2 Niederlagen und nur ein Unentschieden.
Ja, genau. Ja, so
vollgepackt mit tollen Sachen.
Ja.
Die den Mittwoch schöner machen.
Fangen wir mit Norderstedt an, würde ich sagen.
Ja, da können wir auch schnell mit durch sein.
Kann wahrscheinlich so sein.
Wobei, ja. Dann müssen wir eigentlich ja jetzt erst für die Hörer, die immer noch wegen der ersten einschalten.
Zum Schluss machen.
Zum Schluss machen. Nein, wir machen das. Was ist denn chronologisch? Das ist auch
Norderstedt.
Das passt, ist ja gleichzeitig gewesen, ne?
Ja, Norderstedt war zeitgleich zu der zweiten, aber genau. die U17 müssen wir mit anfangen, weil die hat um 11 Uhr angefangen. Am Samstag.
Ah, ja, dann
fangen wir mit der U17 an.
Machen wir die U17 als allererstes.
Alle, die schon gehofft haben, jetzt gibt es hier schon die erste Herren. Nein, jetzt gibt es erst ein bisschen NLZ auch. 5-2 klingt natürlich ganz böse. War es aber zumindest lange Zeit nicht. Okay. Witzigerweise muss man auch einfach sagen, die erste Halbzeit war Meppen einfach auch klar besser. Spielerisch auch. Man hat Halle eigentlich wohl wirklich gut bestimmt. So die ersten 30 Minuten, würde ich sagen, war man richtig stark.
Wir haben hier gespielt oder haben wir auswärts gespielt?
Nee, hier.
Wir haben
hier in Halle war ich nicht.
Nee. Nee, ich wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt auch sehr irritiert. Weil wir die ganze Zeit 5-2 verloren, aber dann haben wir 2-5 verloren.
Ja.
Für
deinen Kopf, genau. 2-5 ist es ausgegangen, nach 1-0 Führung tatsächlich. Hm. Also die ersten 30 Minuten waren richtig stark. Man hat wirklich auch sehr gut Fußball gezeigt. Der ein oder andere Spieler ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Vielleicht auch mal, ich meine, gut, da geht noch ein bisschen Wasser die Ems runter, bis die Jungs dann vielleicht auch mal eine Option sind für die erste oder für die U23.
Fangen wir damit erstmal an.
Ja, also es geht ja erstmal dann B-Jugend, A-Jugend, U23 und dann erste, würde ich mal so sagen. Aber manchmal so ein besonderes Talent überspringt dann ja vielleicht auch die ein oder andere Station. Armin Buja wurde ja auch in der A-Jugend
hochgezogen.
Genau, auch bei der ersten meistens, nicht bei der zweiten zum Beispiel. Aber spielt aktuell auch A-Jugend mehr. Das ist auch richtig so. Die Jungs sollen spielen und wo sie es dann machen, ist dann im Endeffekt egal. Hauptsache auf dem Platz. Ja. Besser als auf der Bank.
Alles, was richtig ist für ihre Entwicklung.
Ja. Und die U17 oder die B-Jugend die Nachwuchsliga, DFB-Nachwuchsliga, Liga A, Gruppe B, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war es. Also wer das nicht ganz so weiß, ich eigentlich auch nicht hundertprozentig, aber das habe ich noch so halbwegs mitgekriegt. Die Bundesligen wurden ja abgeschafft für diese Nachwuchsligen und die wurden etwas regionaler zusammengefasst. Früher war es 3 Bundesligen, da musste man als B- oder A-Jugend vom SV auch gerne mal nach Berlin oder Leipzig fahren, um zu spielen, sonntags um 11 Uhr. Also ist nicht ganz so schön für Jugendliche, sag ich jetzt mal, die dann ihr ganzes Wochenende dann opfern müssen für Fußball. Deswegen jetzt unsere A-Jugend auf jeden Fall, das weiß ich, die hat gegen den BVB zum Beispiel gespielt. Das war früher halt Bundesliga West. Da fallen wir halt nicht rein. Aber du kannst besser um 11 Uhr nach Dortmund fahren als nach Berlin, würde ich so sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann ist das, haben wir zwar
dank häufig Spieß erst recht.
So. Haben wir zwar dann auch recht häufig hoch verloren, weil man ganz klar sagen muss, die Professionalisierung der Bundesligisten NLZs ist noch eine ganz andere als des emsländischen NLZs. Wer würde es anders denken? Da sind auch die Trainer und so und der Staff da alles Vollprofis sozusagen oder halt Vollangestellte. Das ist beim Meppen wahrscheinlich gerade bei U17, U19 nicht ganz so gegeben oder zumindest nicht ich sag mal, dass die da drei Trainer haben, mit denen die da anreisen, die alle Vollprofis sind. Das wird es beim SV, glaube ich, dann nicht geben pro Mannschaft. Aber ja, deswegen, da ist es dann auch mal verständlich, dass man dann verliert. Die B-Jugend jetzt in der Liga, die sie jetzt gerade sind, also dann gibt es auch, es wird ja immer gesagt, ja, es gibt dann keinen Abstieg und Aufstieg mehr und so, das ist ja doof für die Jungs und so. Nee, ist es ja nicht. Es gibt auch so eine Aufstiegsrunde in dem Fall bei der ersten Gruppe. Da steigen dann, ich sag mal, es sind jetzt 6 Teams und davon steigen 3 auf oder es sind 8 Teams oder wie auch immer. Und davon steigen 3 auf, die spielen dann auch um die deutsche Meisterschaft oder was auch immer und der Rest kommt dann halt in andere regionale Gruppen und ja gut, Halle ist jetzt nicht unbedingt Region, aber da würfelt sich das, also wie sich das dann zusammenwürfelt, das weiß ich nicht genau. Jetzt kommt halt, kam halt Halle hier hin. Und es war ein sehr munteres Spiel von Anfang an, wir wirklich die ersten 30 Minuten auch spielerisch sehr bestimmt, würde ich schon sagen. Auch Riesenchancen gehabt, die man dann nicht gemacht hat. Auch etwas, was uns dann zum Verhängnis wurde, wenn man dann aus 3 Chancen kein Tor macht, dann zwar 1-0 in Führung geht, aber dann auch kurz vor der Halbzeit leider noch so das 1-1 gefressen hat sozusagen. Aber es war wirklich schon auch wie das...
Psychologisch schlecht.
Ja, in diesem Fall muss man das wirklich so sagen, also... Das 1-0 wirklich schön herausgespielt, im Pass durch die Abwehr, das war wirklich stark, auch ein paar sehr, sehr gute Flanken, das konnte man sich schon sehr gut ansehen, also vielleicht, wenn der ein oder andere sich berufen fühlt, vielleicht auch mal das NRZ zu unterstützen, Eintritt ist da frei, aber kann man sich definitiv mal angucken, wenn man Bock auf Fußball hat und Zeit, wenn ihr diesen Podcast hört, am Mittwoch ist auch noch zu einer vielleicht nicht ganz arbeitnehmerfreundlichen Zeit, aber um 17 Uhr auf dem B-Platz spielt die A-Jugend gegen, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber da wollte ich auf jeden Fall auch hin. Und da kann man sich das dann vielleicht auch mal bekicken. Ja, und deswegen, das war auch ein gutes Spiel der B-Jugend jetzt halt. Und mit 1-1 ging es in die Kabine dann. Also 1-0, passt durch die Abwehr, schön am Torwart vorbeigelegt dann. Und das war mal schon guter Dinge, weil zu den Zeitpunkt man auch wirklich klar überlegen war. Halle hat danach so ein bisschen umgestellt, hatte ich so das Gefühl, stand defensiv auch deutlich stabiler, da gingen so die langen Bälle oder Pässe durch die Abwehr dann nicht mehr so gut durch und das hat dem Haller-Spiel leider sehr gut getan, dann ging es auch ein bisschen aus dem Nichts, fiel dann das 1-1 und die zweite Halbzeit war dann, ja, begann sehr bitter, also ich würde mal sagen, in den ersten 15 Minuten hatte Halle 3 Chancen und hat daraus 3 Tore gemacht. Und dann war das halt sehr früh schon gegessen quasi, also die Messe gelesen, ja. Genau. Das ist halt so auch der Unterschied gewesen zwischen der Haller zweiten Halbzeit und unserer ersten Halbzeit. Ne? Also die waren dann halt auch klar überlegen in dem Fall, haben aber aus 3 Chancen 3 Tore gemacht. Und wenn es dann 4-1 steht, ja, dann ist es natürlich, ist so ein Spiel dann auch mal schnell durch. Danach hatte
die Frustrationskurve
absolut hoch bei auch viel dabei, so auch ein direkter Freistoß in Winkel, ein Tor nach Ecke und so. Das ist dann halt alles ein bisschen bitter gelaufen für unsere Jungs. Aber ja, genau. Danach hatte Halle auch noch Chancen für das 5-1, 6-1, 7-1. Das 5-1 ist noch gefallen. Ja. Ja, und wir haben in der 90. noch das 5-2 gemacht. Also die zweite Halbzeit war wirklich vergessen.
Kabine war, oder?
Gefühlt, ja. Die erste Halbzeit war richtig stark, da kann man auch definitiv drauf aufbauen und da sollte man sich dann auch positiv ins Gedächtnis rufen, dass es trotz diesem schlechten Ergebnis doch sehr, sehr gute Phasen gab. Und ja, deswegen das...
muss man ja dann auch an so einer Stelle vielleicht überbewerten. Ich meine, ich kenne die Ergebnisse von vorher, dann halt auch nicht so, aber da muss man auch vielleicht sagen, ein Pinguin macht noch keinen Winter.
Okay, ja, sehr gut. Man war auch in dieser Liga B auch auf Tabellenplatz 2 von, ich glaube, auch 6. Also das ist schon gut. Das war auch bei Fußball.de grün eingekreist. Ich habe keine Ahnung, da steigen vielleicht auch die ersten 3 dann wieder in irgendeine neue Gruppe auf. Keine Ahnung, wie gesagt, da bin ich leider nicht so tief drinne. Aber ja, trotzdem, das war ein sehr, sehr gutes Spiel, also anzusehen sowieso und über weite Strecken halt auch von unseren Jungs. Aber insgesamt muss man schon sagen, über 90 Minuten ist vielleicht die Niederlage ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber die war auch schon verdient, weil so eine Chancenverwertung, was die ausmacht, das konnte man diesem Spiel halt sehr gut sehen. Wir haben unsere Chance nicht gemacht, dann war es halt ein sehr knappes Ergebnis zur Halbzeit, das knappste, 1-1. Ja, und wenn der Gegner dann die Tore macht, ja, dann hat er es auch im Endeffekt verdient.
Ja, da war.
Ja, man konnte schon während des Spiels der B-Jugend sehen, dass immer mehr Polizisten auf dem B-Platz.
Oh, das ist eine gute Überleitung zum zweiten Spiel.
Ja, direkt. Deswegen. Sehr viele Polizisten und schon aufgefahren wissen, sind.
Dass du nicht nach Norderstedt gefahren.
Richtig. Dann zum Hochrisikospiel. Zum Hochrisikospiel, wo insgesamt 400 Peoples im Stadion waren, von denen unter 100 aus Delmenhorst. Aber klar, da muss natürlich Stadion und Innenstadt abgeriegelt werden. Ich habe zumindest auch gehört, dass in der Innenstadt sehr viel Polizeipräsenz war.
Ja, ich zitiere da gerne mal unsere beiden Podcast-Kollegen aus Espresso und Bier, Gummi und Bernie. Schöne Grüße.
Schöne Grüße.
Wie war das? Also 100 Leute waren da, davon 200 gewaltbereit.
Stark, ja, richtig.
Ja, sehr gut. Das fand ich auch einen guten Spruch, muss ich sagen. Ja. Da haben wir auch sehr drüber gelacht.
Ja, dann also
direkt adaptieren.
Ja, absolut. Ja, das kann man gerne mal machen. Und Hörempfehlung natürlich auch. Ja, es war aber sehr viel übertriebene Präsenz. Wir haben ja im letzten Podcast ja auch schon gesagt, das Spiel erst wurde extra verlegt. Und dann ist schon zu erwarten, dass im Stadion nicht ganz so viel los ist. Und dann immer noch das als Risikospiel einzustufen. Drüber, absolut
weil
drüber.
Das letzte Mal bei Delmenhorst halt auch schon nicht so. Ich meine, es ist genau wie du letzten Podcast auch gesagt hast, es ist immer vernünftig, wenn da der Gästeblock aufgemacht wird. Gerade wenn du weißt, die sind halt ein bisschen krawalliger. Pack die in ihren eigenen Block, den Käfig ein, in Anführungsstrichen, und gut ist. Aber da jetzt halt so ein Heckmeck von zu machen.
Ich will auch nicht sagen, das kennst du ja halt.
Also ich erinnere mich da an sehr viele Drittligaspiele, wo ich gedacht habe, what the fuck, was sollen die ganzen Hundertschaften an Polizisten jetzt hier? Also das macht dann irgendwie immer keinen Sinn. Aber man will sich ja was dabei denken.
Ich meine, es gibt ja halt auch
Vorverurteilung immer, ist das, was man sich dabei gedacht hat. Aber es gibt ja halt immer auch diese Gefährdungspotenzial-Gespräche mit der Polizei und dem SV. Und da ist ja halt dann auch einer speziell dabei und so. Das weiß ich ja, weil ein Bekannter von mir da halt auch diese Position lange innehatte. Schönen Grüße an ihn, der aber uns bestimmt nicht zuhören wird. Und
ich will auch übrigens
deswegen, da wir das ja besprochen haben, frage ich mich ja, Leute. Spielt halt auch nur die zweite und die erste ist halt nicht da. Und ihr habt das schon wieder so toll gelegt, dass die Ultras halt auch nicht da sein können.
Ja, genau. Das hat man sich dabei auch gedacht. Das finde ich dann auch schade in dem Fall.
Weil auch unsere zweite hätte es verdient gehabt. Es war ja halt schön tituliert auch von der zweiten. Hast du ja gesehen, einmal noch in der großen Arena und so. Ja. Es wäre halt auch schön gewesen, wenn man das halt den Fans, die halt sonst nach Norderstedt mitgefahren sind, auch gegönnt hätte und gesagt hätte, wir unterstützen unsere zweite Herren auch nochmal exzessiv, gerade wenn wir nochmal in der großen Arena spielen.
Genau. Was ich noch sagen wollte, ich will ja auch nicht sagen, dass dann halt heißt, dass dann keine Polizei da sein soll, aber sollte immer in einem normalen Maße sein.
Wenn Polizisten da sind als Auswärtsfans, haben wir ein Problem.
Ja, genau. Ja.
So wie letztes Heimspiel halt auch, wo keine Auswärtsfans zumindest Gästeblock waren, aber immerhin waren drei Polizisten und zwei Sanitäter dort zu sehen.
Ja, genau. Das weiß man dann nicht genau, wie man das da regelt und warum das so geregelt ist. Und
da dürfen die keinen Feierabend bekommen, oder?
Nee.
Könnte nur einer kommen in der 70. Minute, der sich das Spiel angucken will und dann, naja.
Gut, überraschenderweise, es ist nichts passiert. Es war auch nicht ganz so ein rassiges Spiel wie das letzte Spiel im Emsland-Stadion gegen Atlas, wo übrigens auch nichts passiert ist, Spoiler.
Ich weiß wohl davor, da war es wohl ein bisschen, also es gab keine Ausschreitung oder sowas alles, aber also es gab so, es war ein unwohles Gefühl, wurde beim letzten, also jetzt nicht, wie es war dann davor das Spiel, das habe ich wohl mitgekriegt,
gegen Atlas meinst du?
Ja, zum Teil auch. Als die Atlanten hier waren, das hat sich dann so ein bisschen unwohl angefühlt alles, aber passiert ist da auch nichts.
Bisschen komisch halt, dass man nur eine Kasse auf hat, wo man Karten kaufen konnte, das war ein bisschen was. Ich glaube, das hat man jetzt besser geregelt.
Das war auch wirklich smart, ey. Ja, wir müssen unbedingt voneinander trennen, aber bitte.
Ja, kauft alle gleiche Karte, das ist ein bisschen absurd gewesen. Ja. Aber ich glaube, das hat man jetzt besser geregelt und es ist halt, wie gesagt, nichts passiert zum Glück. Auf dem Platz ist auch was passiert, um mal den Bogen zu bekommen zum Sportlichen. Unsere Zote hat eigentlich immer ganz gut mitgehalten.
Gegen den Tabellenführer.
Gegen den Tabellenführer. Witzigerweise, im Hinspiel haben wir ja 2-0 gewonnen auch. Oder 3-1. 2-0 müsste es gewesen sein, genau. Und da war Atlas noch Tabellenletzter. Also so schnell kann es dann manchmal auch gehen. Auch Trainerentlassung zwischendurch. Und ja, zeigt auch, Mannschaft hat Qualität, hat sich wieder hochgearbeitet. Ist jetzt ganz oben mit dabei, Platz 1 und 2, glaube ich, punktgleich.
Genau, die sind gerade Zweiter, glaube ich.
Auch Espresso und Bier, genau, wegen Torverhältnis.
Genau.
Unsere Quellen sind andere Podcasts, das ist schon sehr gut.
Ja, was kann ich dafür, dass sie eher waren als wir diese Woche? Du kannst wohl nicht wahr sein.
Ja, was soll das? Ja. Die ersten, ich würde so sagen, vielleicht 20 Minuten, vielleicht auch bis zum Tor, was auch ein bisschen später gefallen ist, war man auch wohl besser. Da hat man schon gesehen, es ist Feuer im Spiel. Es ist auch sozusagen, Derby ist das falsche Wort, aber es ist halt so ein Duell mit Brisanz, was man dann auch auf den Platz gebracht hat. Weil man ja auch diese Fanfreundschaft mit Emden hat und so. Und Atlas, glaube ich, halt auch, die Spieler wissen auch wohl, glaube ich, wie die Fanszenen miteinander stehen und so. Und dann geht man so ein Spiel vielleicht auch anders an. Vor allem, wenn auch ein bisschen, im großen Stadion, im Emsland-Stadion, hatte die zweite ja bisher auch noch nicht verloren, noch keinen Punktverlust gehabt. Da hat man auch so Größen wie Spelle geschlagen und dann halt zuletzt auch Wilhelmshaven. Ja, und so ist man das Spiel dann auch angegangen. Muss dann aber sagen, insgesamt hatte man ja, über 90 Minuten nicht eine richtige Torchance. Die beste Chance war noch, wo ich im Stadion laut aufgeschrien habe, klarer Elfmeter gegen Daniel Benke. Und neben mir jemand sagte, ja, nee, das war wohl Ball gespielt. Und es hieß dann auch aus Reihen der Mannschaft, ja, das war wohl okay. Und Tobi sagte das auch, dass das nicht gegeben wurde, war einfach eine starke Grätsche. Ja, das hätte natürlich dem Spiel nochmal Brisanz gegeben, wenn wir da 1-0 in Führung gegangen wären in einer guten Phase. Und ja, das müsste auch noch vor dem 0-1 gewesen sein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ja, Atlas hat dann mit einem guten Umschaltmoment quasi das 1-0 in der ersten Halbzeit gemacht. Und ja, da war auch ein bisschen Glück dabei. Ich glaube, Vino hat den Ball noch erst, oder ging an Pfosten und Vino hat ihn geklärt und dann abgestaubt. Irgendwie sowas. Ja. Irgendwie so ein bisschen Ping-Pong-mäßig. Aber ja, so ging es dann halt auch in die Kabine. Und danach hat Meppen wohl viel probiert, aber es gelang halt nichts, weil unfassbar sicher stand Atlas hinten wohl und hat alles gut wegverteidigt.
Ganz offensichtlich das Momentum einfach auf ihrer
ja,
Seite kam.
Ja, ja,
so ein bisschen genau. Matchglück gehört halt auch immer ja, zu der Geschichte klar. dazu. Und wenn die dann halt jetzt gerade so einen Run haben, so weit vorne laufen, was willst du machen? Da kannst du ja halt manchmal dagegen anlaufen.
Eben, ja. So. Das hat sich dann auch gezeigt, dass das dann vielleicht auch eine Mannschaft ist, die tatsächlich auch Regionalliga-Niveau hat. Ne? Und wenn sie das auf den Platz bringt, alles so, dann kannst du vielleicht, da brauchst du wirklich auch schon einen hundertprozentigen Tag, um da mithalten zu können.
Dann brauchen wir demnächst noch mehr Polizisten.
Ja, kommen ja mehr Leute. Ja, gut, also wenn die aufsteigen und wir vor 6.000 Zuschauern dann spielen, dann ist das vielleicht auch angebracht, diese Polizeipräsenz, aber halt bei 400 Leuten schwierig.
Atlas kann direkt aufsteigen, ne?
Also der Erste in der Oberliga in Niedersachsen steigt direkt auf, der Zweite geht in eine Relegation gegen den...
Oberliga, Entschuldigung, ja. Vollkommen richtig. Genau, die anderen müssen irgendwie in die Relegation irgendwie, ne?
Ja, irgendwie...
Also Hamburg, Bremen...
Schleswig-Holstein
und einer von uns geht noch in die Relegation.
Ja, nee, der aus der Regionalliga geht in die Relegation gegen den Zweiten aus der Oberliga in Niedersachsen. Die anderen drei Bundesländer spielen den dritten Aufsteiger auf, also, sozusagen. Okay, ja, ist ein bisschen kompliziert alles, aber ja. Genau, die haben so eine Aufstiegs-Playoffs, sozusagen.
Ja, immerhin mehr Fußball.
Ja, oder sowas. Ja, aber genau, der Zweite geht nicht in diese Relegation rein, sondern Relegation gegen Regionalliga-Absteiger potenziell. Letztes Jahr war es Bersenbrück gegen Weiche Flensburg.
Stimmt, ich erinnere mich tatsächlich sogar jetzt, wo du das so sagst, erinnere ich mich.
Ja, ich habe sogar tatsächlich gesehen.
Ich glaube, ich habe davon auch was gesehen.
Ja, das wurde auch gezeigt bei NordRV. Ich kann mich noch entsinnen über eine, ich sage jetzt mal Choreo von ein paar Bersenbrückern, die dann halt so einen Superman hatten mit einem Bersenbrück-Logo auf der Brust. Das war also schon ganz nett.
Sehr gut.
Ja. Also ein großes Bild, also Choreo, ne? Aber ich fand es trotzdem ganz nett, auf jeden Fall. Gut, ein Aufreger gab es auf jeden Fall noch. Im Stadion habe ich nicht ganz verstanden, warum da sich aufgeregt wurde. Es gab eine gelb-rote Karte gegen Meppen. Und Felix Golkowski in Person. Wurde sehr viel diskutiert. Ich habe nur gesehen, sieht aus wie ein klares Foul. Habe dann hinterher gefragt. Berechtigte Aufreger. Golli hat nicht gefoult. Sondern Jan Wulkotte, der noch nicht gelb hatte. Aber Golli flog vom Platz. Und Schiri hat auch nicht mit sich reden lassen. Man kann ich auch halbwegs nachvollziehen, weil ich schätze mal, solche Diskussionen hast du quasi in jedem Spiel immer, dass dann einer sagt, diskutieren wird im Fußball ja immer und dann glaubst du halt dem wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ist halt das Problem, wenn er das so gesehen hat, wenn der Linienrichter nicht interveniert. Das war so ein bisschen wie bei Wilhelmshaven, wo jeder im Stadion gesehen hat, es war ein Handspiel, aber der Schiri hat nur gelb gegeben und der Linienrichter gesagt hat, ja, warte mal, Hand, letzter Mann, kann man schon rot geben. Ja. Und da das halt nicht passiert ist, ist es natürlich sehr bitter für Golli, aber ja. Kann man nichts machen. Dann war es, glaube ich, 80. Minute oder so. Dann haben wir mit zehn Mann gespielt und in der quasi 90. Minute mit einem Konter, als Meppen komplett aufgemacht hat, da hat Bersenbrück das 2-0 gemacht. Da war die Messe auch gelesen.
Atlas.
Was habe ich gesagt? Bersenbrück. Delmenhorst wollte ich sagen. Delmenhorst. Ja, gerade über Bersenbrück geredet, deswegen sofort im Kopf. Ja, Delmenhorst hat dann das 2-0 gemacht.
Die wohnen bei dir mietfrei, Bersenbrücker.
Ja, ist so. Ja, und dann ging es halt 0-2 aus. Es war halt, wie gesagt, ein verdientes Ergebnis. Die Mannschaft kann sich auch nicht viel vorwerfen, außer dass er halt schlechter war als der Gegner. Und das muss man sich ab und zu auch mal eingestehen.
Ja, wie gesagt, mit der Tabellenspitze und dem Momentum auf der Seite ist das dann halt auch einfach mal so, muss man sich
halt wirklich auch mal eingestehen. Bei einem sehr guten Tag hätten wir mit Sicherheit mithalten können und auch gewinnen können. So wie im Hinspiel war es ja dann, hatten die ja die Qualität wahrscheinlich immer noch, aber halt das Momentum nicht. Und dann sowas kann Spiele dann vielleicht auch schon mal entscheiden. Ja, und dementsprechend war das dann halt ärgerlich. Aber man hat seine Punkte schon geholt. Ich glaube, der Klassenerhalt ist zwar noch nicht hundertprozentig fix, aber
viel passieren kann auch nicht mehr. Also da muss schon viel, viel schief laufen, damit das nicht mehr klappt.
Ja, genau.
Apropos Momentum auf der Seite haben.
Klassenerhalt noch nicht ganz sicher, aber fast. Ja,
aber auch da sind wir jetzt, glaube ich, schon ein Stück weit beruhigter. Wobei will ich gar nicht sagen, weil seitdem wir hier knallhart das aussprechen, was alle verweigert haben, fangen wir wieder an zu gewinnen und Punkte nach Hause zu bringen.
Ja. Ich kann aber leider gar, also was heißt leider, ich kann nicht so viel meckern über Norderstedt. Also nee, ich spreche jetzt über das Spiel der Ersten.
Wenn wir wenig gesehen haben vom Norderstedt-Spiel, können wir auch
die ich habe ein bisschen Real Life halt tatsächlich noch gesehen neben den Highlights, weil ich wollte halt auch schon wissen, ich weiß noch, Marco hatte mir geschrieben, Domröse plus Fünferkette gleich Perfect Match. Liebe Grüße. Und da habe ich noch geguckt, so haben wir wirklich wieder Fünfer-, Dreierkette oder sowas gespielt. Aber ich würde einfach mal sagen, wir haben quasi so gespielt wie gegen St. Pauli. Ein bisschen umgestellt, also ein bisschen personell umgestellt. Stumach hat ja von Anfang an gespielt für Prasse, der gelb gesperrt war. Aber ganz viel anders war das halt nicht. Also es war wieder so eine Mischung aus Dreier- und Viererkette. Aus der Defensive, Domröse und Haritonov waren sehr offensiv, was ich aber auch gut finde. Und die Innenverteidigung wurde hauptsächlich dann von Fedel und Spreckel wieder geleitet. Tukulu hat sich ab und zu mal fallen lassen, auch ab und zu mal auf dem Flügel. Misner, die dann halt mal so eine Viererkette oder halt je nach Ballsituation. Also da finde ich auch schon wieder gut, wenn halt wirklich jetzt Lösungen gefunden werden, also man spielt nicht nur sein stumpfes System und es funktioniert nicht, rennt mal weiter mit dem Kopf gegen die Wand und irgendwann fällt ein Tor oder halt nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt ein bisschen mehr Variabilität drinsteckt.
Ja, wobei, also bei allem zumindest, was ich auch so gesehen habe, kann ich ja halt konstatieren, dass das Pressing halt auch gut beibehalten wurde. Man hat halt viel wieder nach vorne geschubst und das ist ja offenkundig irgendwie was halt funktioniert. Ich meine, das ist
auch logisch, ne?
Das ist genau. Und das ist halt auch eine Geschichte, die haben wir, glaube ich, auch in all den Jahren dieses Podcasts immer wieder angemerkt, dass ein aktives, offensives Spiel irgendwie für Meppen immer effizienter ausgeht. Ja. Und das beweist sich halt gerade auch wieder. Also ich kann es, wie gesagt, auch nur aus wenigen Szenen beschreiben, die ich dann gesehen habe und so, aber es mutete sich mir so an und deswegen gehe ich davon aus, dass man halt diese Formel vom letzten Heimspiel quasi beibehalten hat und entsprechend
halt
auch dann wieder glorreich vom Platz gehen konnte.
Absolut. Ich fand auch, das Pressing war wieder sehr gut, aber es war nicht ganz so krass aggressiv wie gegen St. Pauli. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, Heimspiele und Auswärtsspiele sind dann halt doch unterschiedlich, dass du da halt nicht so vorpreschen kannst. Da weißt du
natürlich auch wieder, das hatten wir ja auch vorhin noch gerade im Privatbereich vor dem Beginn des Podcasts, wie schön weit unten wir in der Auswärtsfahrertabelle stehen, nämlich immer auf dem letzten Platz.
Immer noch, tatsächlich.
Und das ist halt ein bisschen bitter, 12 Punkte. Du sagtest direkt, ja, das sind 4 Siege gewesen. Ja, alles klar. Das heißt, wir hatten vorher 9.
Ja,
muss man einfach
kann man aufhören, so sagen.
Sage, 3 Siege und 9 Punkte. Genau. Ist auch halt schon eine heftige Nummer. Und dann gehst du natürlich auch ein bisschen mit etwas mehr Demut hoffnungsvollerweise in so ein Spiel und baust es ein bisschen anders auf. Aber wenn du dann die Grundstruktur dessen, was halt funktioniert hat, beibehältst, dann kann das halt auch bei einem Auswärtsspiel anscheinend zum Sieg führen.
Ich weiß auch nicht genau, inwiefern sowas in so eine Vorbereitung fürs Spiel reinfällt, aber man hat ja noch im Stau gestanden und hat 30 Minuten, der Anpfiff muss nach hinten verschoben werden. Also Fans und Mannschaftsbus stand im Stau. Ist natürlich jetzt auch nicht die optimale Vorbereitung. Vielleicht hat das auch irgendwie so ein bisschen mit reingespielt, aber das ist nur Mutmaßung. Ich fand es aber auch wieder diese variable Offensivreihe. Shep war etwas klarer Zielspieler vorne als gegen St. Pauli, hatte ich so das Gefühl. Aber wie gesagt, dafür ist das im Stream auch immer schwierig. Und wenn man sowieso nicht alles gesehen hat, weiß ich nicht, wie das jetzt ganz genau so sich gegeben hat. Aber gut, wird wahrscheinlich jeder auch immer so ein bisschen anders für sich behaupten. Kommen wir vielleicht mal zu der ersten Szene, zu dem ersten großen Aufreger. Also wir müssen auch mal über Norderstedt ein bisschen reden. Norderstedt ist ja nach St. Pauli sozusagen das Team des Jahres. Also gegen gute Teams können wir es dann doch irgendwie.
Havelse,
sagt man anders. Ja, klar. Apropos Havelse, die hat Norderstedt 2-0 geschlagen. Also sowohl gegen, also zu Hause haben sie gegen Havelse 2-0 gewonnen, gegen Drochtersen haben sie, glaube ich, auch 2-0 gewonnen und haben dieses Jahr überhaupt noch nicht verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Quasi seitdem sie gegen uns unentschieden gespielt haben, im letzten Jahr noch, sind sie ungeschlagen. Also da hat sich wirklich im Winter wirklich das quasi gemacht, was man sich beim Meppen auch erwartet hatte. So ein Positivtrend, da waren die halt voll drin. Und sind wir dann reingekommen und haben das gestoppt. Wie bei St. Pauli auch, die ja auch irgendwie 6 Spiele nicht verloren haben und davon irgendwie 4 Siege oder sowas. Und Norderstedt noch ein bisschen besser. Ja, Ich fand auch Norderstedt insgesamt so gar nicht mal so schlecht. Also auch wenn man die Highlights sieht, dann sieht man da auch schon in der ersten Halbzeit gute Chancen von Norderstedt. Lukas Krüger zuallererst. Also war, glaube ich, auch so ein absoluter Knackpunkt im Spiel, Lukas Krüger. Also erstmal seine erste Chance. Das war ja 2 Minuten quasi vor dem 0:1, wo er alleine auf Pünn zuläuft. Auch ein langer Ball vom Torhüter, wo ich glaube, Spreckelmeier ist es mit einem Missverständnis. Man sieht es im Stream halt oder in den Highlights überhaupt nicht so gut. Also er köpft irgendwie oder wird angeköpft oder sowas. Und dann ist Lukas Krüger quasi durch. Und der schießt den Ball an die Latte. Dann geht er von Pünd an Pfosten und dann wieder zu Pünd. Irgendwie sowas. Also ein ganz kurioses Ding, was dann gehalten wurde. Und ja, 2 Minuten später, also wenn das wenn wir da zurückgelegen hätten, wäre es ein sehr ungemütliches Spiel geworden. Aber so ein bisschen dieses Matchglück hat man in Norderstedt als SV Meppen irgendwie immer. Man erinnert sich ja auch noch gerne an das 0:2, was wir gewonnen, also noch in der letzten Saison, was wir 0:2 gewonnen haben, wo wir eigentlich hätten auch wohl 5:0 verlieren können. So hatte es ja auch Heiner im Rasenschnack gesagt und das ist ja auch so. Hätte man hier auch früh in Rückstand gehen können und dann wäre das wahrscheinlich schwierig geworden, gerade gegen so ein Team, was das Momentum auf seiner Seite hat, wird das dann natürlich schwer, ins Spiel zurückzufinden. Ja, aber wir haben dann ins Spiel gefunden, Willi Evsejev mit einem, also man merkt auch so ein bisschen, die Teamchemie stimmt wieder, stimmt wieder sehr gut. Domröse startet durch. Willi mit einem richtig starken Lupfer, Chipball, wie auch immer, also wirklich langer Ball in den freien Raum. Domröse nimmt ihn mit, legt quer auf Haritonov, der macht das 1:0. Und ja, da muss man schon sagen, da war ein bisschen glücklich so in der ganzen, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber es war unfassbar schön da rausgespielt. Domröse sowieso absoluter Man of the Match, meiner Meinung nach. Was der, also er hat ja nicht nur das 1:0 vorbereitet in dem Fall, also das Tor zu schießen war noch das Geringste sozusagen, was am geringsten, was man mit Können so haben musste. Er musste noch die Fuß hinhalten. Domröse hat den Raum gesehen und Willi den guten Pass gespielt. Ja, und dann ging es halt mit 1:0 so in das Spiel rein und ich meine noch, dass das Norderstedt danach noch eine gute Chance hat, wo Pünzi auch auszeichnen musste. Abschluss vom 16er ungefähr, den Pünti gut gehalten hat. Aber insgesamt, wir kritisieren ja immer relativ viel so die langen Bälle, die schlecht verteidigt wurden und auch Bälle auf Außen und sowas, schnelle Bälle, wo dann die Abwehr so nicht so gefühlt hinterherkommt. War auch so ein bisschen in diesem Spiel, aber insgesamt hatte man mehr Ordnung in der Innenverteidigung, fand ich. Und das hat man schon gut gelöst insgesamt.
Ja.
2:0 war ja auch noch in der ersten Halbzeit. Mika Stuhlmacher. Erstmal Mika Stuhlmacher beim Kopfballtor. Erstes Ausrufezeichen und zweites Ausrufezeichen nach Ecke. Überragend.
Ja, also schon Daniel. Wieder vor allem auch. Schon wieder nach Ecke ein Tor.
Ja, ich glaube, letztes Mal war es ein Freistoß, glaube ich. Ne?
Standard auf jeden Fall, ja.
Aber zum ersten Mal ein Tor nach Ecke. Jetzt kann jeder Trainer wieder in der PK sagen: Ja, Meppen ist ja so Ecken- und Freistoß gefährlich. Das weiß ja jemand hier. Ja.
Das wissen wir seit 14 Tagen.
Ja, und genau. Harry dann mit dem Tor und einem Assist in dem Fall. Und wer mir auch gut gefallen hat insgesamt, war auch noch sein, ich möchte auch noch mal Tobi Missner erwähnen, der zwar nicht ganz so auffällig war, so was so entscheidende Spielszenen angeht, aber hat eigentlich immer gut verteidigt hinten, hat auch für Ruhe gesorgt und hat sich dann auch ab und zu mal mit ein bisschen Glück immer so in den Gegner reingeworfen, dass er dann entweder, selbst wenn er im Begriff war, das Foul, den Ball zu verlieren, das irgendwie als Foul für sich gekriegt hat. Also das muss man dann auch mal, nehme ich jetzt auch mal als Qualität so hin. Freut mich auch wieder, dass er nach etwas längerem Raussein jetzt auch wieder mehr ins Spiel zurückfindet.
Ja, also Raussein finde ich schon fast bei ihm ein bisschen ein hartes Wort.
Er war
nicht ganz in Fassung.
Das Norderstedt-Spiel und das St. Pauli-Spiel waren die einzigen dieses Jahr, wo er von Anfang an gespielt hat, ja, weil ich das noch richtig in Erinnerung habe. Deswegen meine ich das. Also,
ach so.
War, glaube ich, auch ein bisschen verletzt so und ja, deswegen dann ist man nicht hundertprozentig fit, kommt vielleicht dann in eine schlechte Phase auch nicht richtig ins Team zurück, was ja auch irgendwie verständlich ist. Ja. Gut, zweite Halbzeit, ähnliches Bild. Norderstedt, glaube ich, kam in die zweite Halbzeit ein bisschen besser, wenn ich das noch richtig so in Erinnerung habe, aber weiß ich jetzt auch, wie gesagt, dafür habe ich dann auch viel zu wenig gesehen, um das jetzt genau zu sagen, wenn ich das noch richtig so im Spielbericht gelesen habe auch. Könnte das so sein, dass auch Lukas Krüger relativ früh dann auch wieder quasi den Abschluss hatte. und diesmal auch am Pfosten getreten hat. Das war auch so ein etwas, ja, wie soll man sagen, es war, glaube ich, ein Ball von Meppen sogar quasi zurück, der zurückgespielt wurde und dann quasi in den Lauf von Lukas Krüger, wo Fädel war es, glaube ich, das auch sehr, sehr geschickt macht. Er bringt Krüger noch so ein bisschen aus dem Tritt und dadurch schießt er den, also sieht zumindest sehr, sehr witzig aus in den Highlights, dass er dann so den Ball an Pfosten lenkt. Und deswegen würde ich sagen, war das auch ein, ja, war das auch ein sehr wichtiger Punkt und auch dann, obwohl es sehr schlecht aussah im Endeffekt, war es dann aber noch auch clever gelöst im Endeffekt, war vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, wie gesagt, von Meppen und ja, da sollte dann in dem Spiel sich einfach zeigen, ja, hier läuft alles viel für uns sozusagen. Die Mannschaft arbeitet sich auch weiterhin rein, es hat nicht dieses Todesfelde-Syndrom, wo wir halt nach dem 1-0 uns zitternd hinten reinstellen und hoffen, dass das Spiel bald vorbei ist. Man hat immer noch etwas höher angegriffen, hat aber kontrolliert gespielt und dann brauchte es noch eine Einzelleistung von Dominik Domröse in der 70. Minute, irgendwie so um den Dreh, wo er dann den Ball ungefähr 25 Meter vorm Tor kriegt, den Gegner quasi stehen lässt, in den Strafraum eindringt und das Ding dann ins lange Eck haut oder in den Innenpfosten und dann ins Tor. Schönes Ding, muss man einfach sagen. Also wirklich auch ein sehr, sehr schönes Tor. Ist, glaube ich, auch irgendwie in den Top 5, Top 3 irgendwas, habe ich nochmal heute auf Instagram so mit halbem Auge gesehen, dass er das da auch geteilt hat. Und das auf jeden Fall hochverdient. Das war wirklich schön herausgespielt. Zeigt auch einfach, dass er aktuell derjenige ist, der sich für die nächste Saison hundertprozentig empfehlen will, für die Startelf und so. Gut, das wollen andere natürlich auch, aber ihm gelingt es aktuell sehr, sehr gut. Ist wirklich einer, der auch in den schlechten Phasen immer ein bisschen positiver rausgestochen ist und sich aktuell eigentlich ohne Diskussion in die Startelf komplett reingespielt hat. Und dem tut auch so ein bisschen diese Systemumstellung so ein bisschen gut. Er war ja vorher so der Rechtsverteidiger mit mehr Defensivaufgaben. Jetzt ist er halt einer, der relativ losgelöst ist und das tut ihm gut. Dann kann er wirbeln, dann kann er ja in Räume stechen, dann auch mal das Dribbling ansetzen, die Gegner stehen lassen und so. Ja. War einfach so sein Spiel in diesem Spiel.
Ja, sehr schön. Ja, so haben wir ein positives Ergebnis auf jeden Fall am Ende.
Ja, kurz das Gegentor noch eben kurz einmal beschrieben. War dieser lange Ball auf Außen. Stuhlmacher kommt nicht ganz hinterher. Flanke geht rein. Spreckelmeier lenkt den Ball mit dem Kopf irgendwie zu einem Norderstädter. Der schießt ab oder zieht ab und sieht auch nicht so aus, als trifft er ihn richtig gut, aber fällt dann doch irgendwie ins Tor rein. War dann bitter in dem Sinne, aber gut, 3-1 geht noch.
Also geht noch, nein, mit 3-1 sind wir sehr gut zufrieden, wenn wir uns die letzten 12 Spieltage dann jetzt angucken.
Als Ergebnis auf jeden Fall, ich meinte aber, es geht noch so, das Spiel ist nicht mehr angebrannt danach. Ja, es brannte nichts mehr an. Aber auch weil Meppen weiterhin gut verteidigt hatte. Ich meine, so ein Niederschlag hätte ja vielleicht auch dafür sorgen können, dass diese gebrechliche Mannschaft dann wieder auseinanderfällt. War aber nicht der Fall. Also man hat eigentlich nie das Gefühl.
Ich war noch weit genug vorne. Ich bin
3-2. Ja, kann sein. Das sind 3-2, das Dinge wieder wirklich hätte zum Zittern lassen können. Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Da sind wir halt auch noch nicht raus. So diese engen Spiele, wie es ja auch im Forum öfter mal geschrieben wurde, die ziehen wir halt einfach nicht. Wenn wir halt 3-0 führen, dann bringen wir so ein Ding in der Regel auch nach Hause. Aber so wie Kickers M zum Beispiel, die haben gegen Jeddelo 1-0 zurückgelegen und noch 7-2 gewonnen. Ist schon ein bisschen crazy, aber die liegen regelmäßig zurück und gewinnen. Das gibt es in Meppen einfach nicht. Und das ist auf jeden Fall was für nächste Saison wichtig ist. Ich meine, man muss ja auch sagen, die Unerfahrenheit der Mannschaft hat in dieser Woche ganz klar abgenommen. 4 Spieler hatten Geburtstag, sind alle ein Jahr älter geworden.
4 Leute, ne?
Ja, in 2 Tagen. Ja.
Also heute noch Marek Janssen, glaube ich, gesehen auf jeden Fall.
Ja, Marek und Spreckel, glaube ich, gestern, Schepp und Haritonov. Gut, ich meine, Janssen ist nächste Saison nicht mehr da, aber beim Rest sind wir noch hoffentlich guter Dinge.
Über die nächste Saison ist er wieder da.
Ja, nee, deswegen, also das war natürlich ein kleiner Gag, aber ist ja klar. Trotzdem.
Ist ja alles gut angekommen.
Ja, und so ging es dann halt zu Ende. 3-1, verdienter Sieg im Endeffekt. Auch so ähnlich wie das St. Pauli-Spiel. Wobei, ich fand Norderstedt ein bisschen stärker als St. Pauli. Aber insgesamt haben wir uns durch unsere Stärke reingearbeitet. Halt nicht irgendwie, weil der Gegner irgendwelche Räume hat offen gelassen. Ich meine, diese Domröse-Aktion beim 1-0, das war eigentlich schon sehr gut dicht eigentlich, aber eher Domröse, muss man auch einfach sagen, 1 plus mit Sternchen an diesem Tag und dann gewinnst du so ein Ding auch mal.
Ja, das ist auch gut so.
Ja. Und, aber ich hatte auch so das Gefühl, so gerade das ganze Mittelfeld funktioniert alles ein bisschen besser so. Also man gruft sich mehr aufeinander ein. Sorry, falls ich unterbrochen
habe. Nee, alles gut, alles gut. Lass raus, was du rauslassen musst. Wird es jetzt auch immer noch nicht so hoch hängen? Jetzt haben zwei Schwalben Richtung Sommer.
Ja, aber die allerwichtigsten Schwalben haben wir jetzt abgeschossen.
Genau, die allerwichtigsten haben wir denn. Also wie gesagt, nach unten müssen wir uns jetzt auch weniger Sorgen machen auf jeden Fall. Muss auch sehr viel schief gehen, dass das jetzt auch schief geht.
Ja.
Nichtsdestotrotz muss man halt vernünftigen Fußball weiterhin zeigen, einfach um die Qualität jetzt in der Mannschaft aufrechtzuerhalten und auch nach außen zu präsentieren. Ja, wir haben uns gefangen.
Und wir müssen aufsteigen nächste Saison. Das muss das klare Ziel einfach sein. Das hat der Verein ja auch schon rausgegeben mit der Beurlaubung von David Sorgic. Finde ich immer noch, dass man, egal wie die Saison jetzt im Endeffekt zu Ende geht.
Aber sorry, das sehe ich halt noch nicht. Dass du das ausrufst, ja. Aber da muss halt echt noch sehr viel passieren.
Ja, also klar, das ist richtig. Aber trotzdem, du musst da hinarbeiten. Du musst da unbedingt hinarbeiten. Und da ist es halt wichtig, dass ein sportlicher Leiter jetzt halt dann zeitnah seine neue Arbeit.
Ja, wundert mich das tatsächlich halt auch noch nicht. Gut, bis Ostern haben sie gesagt, ne?
Ja, 2-3 Wochen hieß es. Ich weiß es nicht genau mehr, wann die Beurlaubung war. Aber 2-3 Wochen wollte man sich Zeit lassen oder sich Zeit nehmen dafür. Ist ja auch in Ordnung. Aber das klare Ziel muss einfach nicht so ein Aufstieg sein. Wir sind einfach das FC Bayern der Regionalliga Nord. Und wenn der FC Bayern sagt, ja, Platz 4 ist auch in Ordnung, dann lachen auch den FC Bayern
aus. Ja, dass das Ziel sein muss, bin ich ja voll bei dir, dass wir das erreichen. Das sehe ich halt auch nicht. Aber gut.
Ich die Voraussetzungen sind alle da. Es muss noch viel passieren.
Jetzt wird nicht schon wieder zu motiviert hier. Also das ist ja direkt wieder 2 Siege und wir steigen die Saison auf, habe ich gehört.
Ne, das geht nicht mehr. Der TSV Havel ist Meister geworden und muss gegen Lok Leipzig in die Relegation.
Ja, die schenken die uns noch.
Ja, wahrscheinlich.
Zu Jansens Geburtstag. Ja. Naja, gut. Wir warten erstmal ab. Jetzt geht's zum Bremer SV am Donnerstag, 18 Uhr.
Ja.
Anpfiff auswärts. Wir sind gespannt, was dabei rumkommt.
Mega
ätzend. Auch Donnerstag halt auch, ne?
Ja, grünen Donnerstag immerhin. Also mir ist egal, wann ich zu Hause bin. Ich kann ausschlafen, das ist schon mal was. Ja. Aber gut, ich muss früher von Arbeit weg. Aber das wurde alles geregelt.
Auch das findest du nicht so
schlimm. Geht auch schlimmer tatsächlich, ja. Aber gut, ist wie es ist. Wahrscheinlich, es waren ja jetzt auch nur 150 Mettner so in den Dreh da oder 100, ja, um die 100. Bei Bremer SV werden es vielleicht noch ein bisschen weniger sein, wegen dieser Anschlusszeit. Aber die haben halt kein Flutlicht im Stadion. Deswegen ist das halt...
Dann haben sie es ja schon so weit nach hinten ausgereizt, wie es verträglich ist.
Wahrscheinlich,
Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben es viel nach draußen geguckt, ist halt düster genug, dass man auch sagen kann, wir brauchen den Apfel von einer halben Stunde.
Ja. Deswegen, das wird schon sein. Zur Not holt jeder seine Kamera, sein Handy raus. Das haben wir beim Nord, wer sich noch erinnert, letzte Saison, ist noch nicht so lange her, Weiche Flensburg, wo auch irgendwie das Flutlicht ausgefallen ist und nur ein Strahler sozusagen leuchtete, da hat ja das Publikum auch die Handys rausgeholt und die Taschenlampe angemacht. Das war schon sehr lustig.
Und ich dachte, irgendwas ist mit Dumbledore. Ja, naja.
Verstehe ich jetzt nicht.
Nee, muss man.
Oh, gut.
Erkläre ich dir hinterher.
Sehr gut.
Vielleicht haben es 1-2 Leute verstanden. Das ist
okay. Also wieder ein Tor-Gag.
Ja, der ist ja gar kein Gag. Also ich meine, das ist ja tatsächlich, hast du es nachgeguckt?
Nein, habe ich natürlich nicht. Ist mir jetzt wieder eingefallen.
Ja, sehr schön, ich freue mich. Dann verlassen wir jetzt halt die Herren und da gab es noch ein Ladies-Spiel.
Jo, Frauen haben gespielt in Gütersloh, bevor wir haben letztes Mal.
Hingefahren,
ja, ist ja um die Ecke.
Das geht Räder,
Gütersloh, Räder Wiegenbrück. Räder Wiegenbrück, was? Da in der Arena, in der Wurst-Arena, sag ich jetzt einfach mal. auf dem Firmengelände von dem ansässigen Fleischerunternehmen, wie auch immer. War aber ganz schön. Ich hatte mich ja quasi verabredet da mit einem. René, lieber Kollege sozusagen, dem ich hier auch im Stadion schon öfter mal getroffen habe. Liebe Grüße auch an Markus zum Beispiel und die restlichen Konsorten da, die ich da kennenlernen durfte. Das war schon sehr, sehr nett auf jeden Fall. War ein sehr schöner Tag und Fußball wurde auch gespielt. Das war dann zum Teil nur gut. Aber bevor wir zum Spiel kommen, wollte ich nochmal, wir haben noch eine Vertragsverlängerung beim letzten Mal nicht besprochen, weil wir auch nicht über die Frauen gesprochen haben. Ach so. Lea Mauli hat ihren Vertrag verlängert. Das sei eben noch mal kurz eingeworfen, damit
das auch abgearbeitet
ist. Abgearbeitet ist auch eine sehr absolut wichtige Spielerin, die jetzt gegen Gütersloh auch nicht im Kader war, wahrscheinlich auch verletzt oder vielleicht gesperrt, ich weiß es nicht. Und sie ist auch so eine.
Vertrag.
Brauchen wir nicht mehr. Genau, jetzt kann man Pause machen. War wie sowieso ein sehr dünner Kader, drei Auswechselspielerinnen, Feldspielerinnen und eine Torhüterin. Da merkte man schon, auf dem Zahnfleisch gehen the game war es ein bisschen. Also ich weiß jetzt halt nicht, ob Mauli wie gesagt gesperrt war oder verletzt. Ich hoffe halt nur gesperrt, weil da spielt sie immer nächstes Mal wieder, weil die ist schon eine sehr wichtige Spielerin. Aktuell ist so eine, die im Mittelfeld sehr rumwuselt, jetzt nicht unbedingt durch große Torraumszenen oder Toraktionen auffällt, aber halt den Pass vor dem letzten Pass immer spielt und dann Bälle erarbeitet. Wäre diesem Spiel sehr, sehr wichtig gewesen, glaube ich, um es in unsere Richtung zu drehen. es war halt einfach ein sehr, sehr schwaches Unentschieden, muss man fairerweise einfach sagen. Von Anfang an wollte nicht so richtig Spielfluss reinkommen. Wir hatten, also spätestens nach dem Lattenschuss von Laura Bröhring, war die Luft irgendwie raus und die war halt noch in der ersten Halbzeit so um 20. Minute rum. Sie war auch verletzt danach oder wurde behandelt länger. Glaube ich, noch während des Schusses irgendwie noch so ein Knie in den Oberschenkel mitbekommen. Musste das dann rauslaufen, war erst am Humpeln. Ich hatte eigentlich gedacht, so, jo, die wird raus müssen. Hat sich aber dann noch, hat dann noch die Zähne zusammengebissen und hat noch weitergespielt. Es fehlte aber wirklich, also Gütersloh, Tabellenvorletzter, muss man dazu sagen. Die waren von Anfang an sehr, sehr zufrieden mit einem 0-0. Sind dazu auch noch 1 in Führung gegangen. Waren damit natürlich noch zufriedener. Aber ja, da war halt für uns nicht so richtig durchkommen. Das ist halt auch so ein Ding bei unserem Frauenteam. Es fehlt so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wenn offensiv, es muss schon auch wirklich alles klappen, damit da wirklich gute Spielzüge zusammenkommen. Manchmal braucht es halt auch einen Schuss aus der zweiten Reihe. Insgesamt ist die Chancenverwertung auch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Qualitätsdinge, dass dann halt, wenn du halt quasi immer mit maximal 13 Spielerinnen spielst, die dann wechseln, das ist dann halt auch, dann kann das auch mal sein, dass so ein Spiel sich zieht und dass du dann halt nicht, also wenn du früh in Führung gehst, läuft es vielleicht ein bisschen, weil der Gegner auch ein bisschen anders sich dann aufstellt, aber es fehlt dann aktuell so ein bisschen, Kaderbreite, Qualität, ich weiß es nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Aber Hinspiel haben wir 5-1 gewonnen, also ist aber schwer zu beschreiben.
Verrückte Welt.
Verrückte Welt, genau. Ja, und deswegen Gütersloh geht dann 1-0 in Führung, ein bisschen aus dem Nichts, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, irgendwie nach einem Einwurf und Gewusel im Strafraum, dann war der Ball irgendwie drin. Ja, absolut, ja. Also wenn die 1 können, dann sind Standard. Ja, und dann ging er halt rein und 1-0 ging es auch in die Pause. Habe ich schon gedacht, bitte jetzt mal Ansage in der Kabine, was da muss der Plan so ein bisschen umgeändert werden, wurde ja nicht so richtig, weil wahrscheinlich auch nicht so richtig möglich war, ich weiß es nicht. Es ging dann halt auch nur 1-1 aus, Virag Nagy mit einem überragenden Tor, muss man wirklich sagen, also auch wieder bei Dominik Lomrö haben wir gesagt, Top-Einzelleistung, da war es genauso. Und sie auf der rechten Seite setzt sich gut durch und zieht dann halt von der Strafraumgrenze ungefähr ins lange Eck ab, quasi Richtung Winkel und dann geht er halt rein. Schönes Ding. Und dann 1-1. Ja, und dann plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Stets bemüht, trifft in diesem Spiel. Das reichte dann aber für 3 Punkte leider nicht, auch wenn die Riesenchance in der 90. Minute noch da war. Also wir haben viel versucht, über außen zu spielen, dann quer zu legen, reinzulegen. Aber insgesamt war die Defensive zu stabil von Gütersloh, obwohl die ja eigentlich auch sehr viele Gegentore schon gefressen haben und auch die letzten 5 Spiele alle verloren haben. Aber es war irgendwie nicht unser Tag, muss man einfach sagen. So wie bei der zweiten auch, nur dass da der Gegner halt deutlich besser war als Gütersloh bei den Frauen jetzt. Aber ja, so ging es dann 1-1 aus, in der 90. Minute noch. Aline Seyen geht allein aufs Tor zu, legt den Ball quer. Eigentlich alles richtig gemacht, aber eine Grätsche kommt dann dazwischen. In der Strafraum waren noch 2 Spielerinnen von uns. Eine Grätsche, überragende Grätsche dazwischen verhindert dann dieses Tor noch. Ist dann natürlich sehr, sehr bitter. Und so geht es dann halt nur mit einem 1-1 nach Hause. Zu dem Zeitpunkt noch 2 Punkte Rückstand auf Platz 3. Ab heute sind es wieder punktgleich mit dem HSV, der in der 90. plus 3 am gleichen Tag auch nochmal einen Sieg geholt hat gegen Frankfurt und dann so an uns vorbeigezogen ist. Das ist natürlich sehr bitter insgesamt. Aber ja, wir haben heute noch vom DFB-Sportgericht
3 Punkte bekommen.
Genau, 3 Punkte insgesamt zugesprochen bekommen gegen Bayern 2. Da haben wir 1-1 gespielt. Aber eine Spielerin, die auch das Tor in der Nachspielzeit gemacht hat, stand nicht auf dem Spielberichtsbogen. Und ja, dann ist das natürlich eine klare Sache. Dann wurde das Spiel 2-0 für uns gewertet, anstatt 1-1. Und ich habe jetzt 2 Punkte mehr auf dem Konto und sind jetzt wieder punktgleich mit dem HSV. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses sind wir noch hinter auf Platz 4. Aber ja, am Kar-Samstag geht's auch schon für unsere Mädels weiter gegen Union Berlin, Tabellenzweiter aktuell. Das Restprogramm hat es wirklich in sich. Es hat auch einer bei Facebook als Kommentar geschrieben, dass wir jetzt gegen Platz 1 bis 6 spielen müssen. Das im Restprogramm, das ist natürlich harter Tobak. Aber im Endeffekt kann man sich dann auch eingestehen, wenn man es dann schafft, hat man es auch 100% verdient gehabt. Dann hast du die Qualität auch. Genau. Und deswegen. Und jetzt Union am Kar-Samstag um 14 Uhr. Wird bestimmt auch...
Zu Hause?
Zu Hause, ja. Zu Hause. Also da kann man dann auch nochmal ins Stadion gehen. Das Wetter soll ja, glaube ich, auch sehr gut werden. Und ist auf jeden Fall ein schönes Fußballspiel. Das Hinspiel hat man 2-1 verloren knapp, aber war, glaube ich, auch deutlich oder war ebenbürtig, zum Teil auch sehr überlegen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So wie die Schilderungen von Lutz zumindest waren, wer das Spiel gesehen hatte, ich nicht. Und deswegen am Samstag 14 Uhr gerne ins Stadion kommen. Und ja, am Donnerstag spielen halt die Ersten, die Erste, das hast du ja schon gesagt, in Bremen. Wer in Meppen Fußball gucken will am Donnerstag, die Zweite spielt bei Union um 20 Uhr gegen den Hieslinger SC.
Oh, schön.
Sei auch nochmal dazu gesagt, wo wir jetzt schon dabei waren, die A-Jugend, wie gesagt, spielt.
Da ja dann sogar passend. Also man kann halt erst auf NordRV das Spiel verfolgen und dann ratzefatze noch ins Unionsstadion fahren und da dann noch den lauen Frühsommerabend mit einer Bratwurst beim guten Fußball der zweiten Herren ausklingen.
So sieht nämlich aus. Das ist natürlich Jackpot dann für diejenigen, die nicht auf Fußball im Stadion verzichten wollen, am Donnerstag gerne zu Zoten kommen. Und wie gesagt, die A-Jugend spielt, wenn ihr das hört, wenn ihr das sehr zeitlich hört, heute am Mittwoch um 17 Uhr auf dem B-Platz. Und ja, das war's. Ich weiß gerade jetzt, das sind so die... Das
reicht, glaube ich, auch als
Ostertipp. Die Themen habe ich Wochenende. Noch. Drin. Genau, am Sonntag ist vielleicht... Ostersonntag ist wahrscheinlich kein Fußball.
Ganz also zumindest nicht bei uns.
Nee, das stimmt. Ja.
Und welche Ergebnisse wir dabei rumbekommen haben, das werden wir dann... In der nächsten Woche.
Ich entschuldige mich übrigens für meine Stimme. Ich habe ein bisschen gehustet und so. Ich bin etwas erkältet. Heute ist er mal ein bisschen krank. Heute bin ich ausnahmsweise mal krank, genau. Und ein bisschen schnieben tue ich immer noch. Ich hoffe, ich habe dich nicht angesteckt, aber du müsstest ja voll mit Antikörpern sein.
Ja, aber wenn nicht, dann erschieße ich dich. Wäre ich jetzt überraten. Ja, aber bitte. Dann war es vielleicht Lukas letzte Folge.
Müssen wir mal schauen. Welche Konstellation dann im nächsten Podcast hier entsteht. Genau.
Neben mir sitzt niemand. Ja, nein. Wollen wir nicht hoffen. Wollen hoffen, dass es dir schnell wieder besser geht. Gute Besserung, auch im Namen aller Hörer, gehe ich jetzt mal von aus.
Alle Hörenden.
Ja, danke. Ja, und euch frohe Ostern von unserer Seite aus.
Von mir auch, genau.
Genau, von unserer Seite. Also es war jetzt nicht plurales Majestatis. Ja. und wir hören uns dann nach den Feiertagen spätestens wieder, um darüber zu reden, ob was wir ein bisschen, ist. Ob der Erfolg bei der Ersten in der Spur bleibt und der Erfolg bei den Damen... Frauen weiter nach oben
stehen. Ob es tatsächlich mal passiert, dass ich einen Sieg im Stadion sehe, an diesem Wochenende nicht passiert ist.
Wir versuchen alles zu vermeiden.
Wenn das nicht passiert, dann darf ich aber nie wieder ins Stadion kommen. So. Und das darf nicht sein. Also wenn die Mannschaft das hört, das
Team. Block P, Reihe 4, Platz 2 abzugehen.
Jetzt, zu Hause geht's ja. Da, also St. Pauli haben wir auch gesehen. Nein. Aber auswärts noch nicht. Aber falls ich ein Pechbringer sein sollte, also liebes Team, der Frauen, liebe Mannschaft.
Schmeiß ihn raus.
Bitte, bitte, reißt euch zusammen. Gewinnt für mich. Ja. Für mich.
Für ihn. Tut es für ihn.
Damit ich ins Stadion darf.
Ihr das auch nicht wollt.
Kein Stadionverbot für Lukas, bitte.
Ja. Oh, guter Folgentitel.
Oh, stark.
Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüssi.